Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, wer in den letzten Jahren von Ihnen, von euch umgezogen ist. Ein Umzug ist jedenfalls oft eine gute Gelegenheit, sich von Dingen zu trennen. Sich von Dingen zu trennen, die man nicht mehr braucht. Manche Leute sehen auch ohne Umzug regelmäßig ihre Sachen durch und sortieren aus. Ich muss gestehen, bei mir ist das anders. Ich bin ziemlich schlecht im Wegwerfen. Bei vielem, was ich dann so in die Hand nehme, denke ich, das kann ich bestimmt noch mal irgendwann gebrauchen. Oder ich knüpfe schöne Erinnerungen an einen Gegenstand und denke deshalb, ist doch viel zu schade zum Wegschmeißen. Manche Leute sind da viel rigoroser. Material aus dem Studium habe ich ewig nicht benutzt, kann weg. Solche Klamotten trägt kein Mensch mehr. Ich habe sie auch schon lange nicht mehr angezogen. Weg damit. Sicher ist das gut und sinnvoll, öfter mal auszusortieren. Sonst wäre die Wohnung schnell zu klein. Weniger Ballast im Leben kann für mehr Entspannung sorgen. Über diese Erfahrung werden Bücher geschrieben. Tiki Küstenmachers Simplify Your Life, vereinfache dein Leben, erscheint inzwischen in der 16. Auflage. Ein Tipp gleich im ersten Kapitel des Buches lautet: Entrümpeln Sie Ihre Umgebung. Ich habe das übrigens beim Lesen des Buches vor Jahren schon tatsächlich umgesetzt und hatte dann einmal den Hauch von einer Ahnung, wie befreiend das wirklich sein kann. Und Stefanie von der Gruppe Silbermond singt: es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Das stimmt wörtlich und im übertragenen Sinne. Manchmal ist es sehr befreiend, Dinge und Erinnerungen loszuwerden. Manchmal ist es befreiend, neu anzufangen, reinen Tisch zu machen, alte Zöpfe abzuschneiden. Unser Predigttext aus dem Hebräerbrief setzt da allerdings einen ganz interessanten Kontrapunkt. Da geht es jetzt um das Gegenteil vom Befreien, Aussortieren, Wegwerfen. Der Text mahnt dazu, nicht alles von früher über Bord zu werfen. Alles, was Jesus Christus betrifft. Der Hebräerbrief richtet sich ursprünglich an eine christliche Gemeinde, die träge geworden ist. Von ihrer anfänglichen Begeisterung für Jesus ist nur noch wenig übrig geblieben. Es heißt, die Gemeinde sei schwerhörig für das Evangelium geworden. Viele der Gemeindeglieder haben gute Gewohnheiten über Bord geworfen und bleiben dem Gottesdienst fern. Darum fordert der Brief auf: Gedenkt der früheren Tage. Ich lese den Predigttext aus dem Hebräerbrief Kapitel 10 ab Vers 32. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Ich habe meine Predigt gegliedert, dann ist das vielleicht beim Zuhören etwas übersichtlicher. Es sind drei Teile mit drei Überschriften. Die erste Überschrift lautet: Gedenkt der früheren Tage. Liebe Schwestern und Brüder, es ist typisch für Religion überhaupt, dass sie auf etwas zurückgreift, das einmal war. Laut Duden hat das lateinische Religio seit dem 16. Jahrhundert die Bedeutung Gottesfurcht und Frömmigkeit. Und in der christlichen Theologie wurde dies in Verbindung mit dem Verb religare gebracht. Und religare bedeutet so viel wie binden, anbinden, zurückbinden. Es bedeutet dann im Grunde genommen zurückbinden an Gott, sich binden an Gott, festhalten an Gott. Es geht in der christlichen Religion, im christlichen Glauben unter anderem darum, immer wieder neu zu bedenken und zu bewahren, was wichtig ist. Auch die großen Feste im Kreislauf des Kirchenjahres wollen uns erinnern. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten. Diese Feste erinnern uns an die Heilstaten Gottes, besonders an alles, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, hat aber auch heute noch für unsere Gegenwart und für unsere Zukunft große Bedeutung. Gedenkt der früheren Tage, sagt der Hebräerbrief. Aber er meint damit viel mehr als eine bloße Rückbesinnung. Es geht eben darum, die Heilstaten Gottes auch als immer noch, als jetzt gültig, wirksam anzunehmen. Ja, eigentlich mehr als nur anzunehmen, sich daran zu freuen, das zu feiern. Stichwort Weihnachten. Wir feiern ja nicht nur, dass Jesus einmal in die Welt gekommen ist, sondern wir glauben auch, dass Jesus heute noch lebt, dass Jesus heute noch wirkt und dass er noch einmal wiederkommen wird. Unser Predigttext kündigt es auch an. Nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll. Christus wird wiederkommen in Herrlichkeit. Auf diese Zukunft leben wir hin, auch heute noch. Obwohl die Erwartung einer frühen Wiederkunft nicht erfüllt wurde. Aber das Leben auf Gottes Zukunft hin ist auch nicht mehr das, was es sein sollte. Irgendwie hat die Begeisterung der Christen im Laufe der Zeit nachgelassen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir einräumen, wir haben es uns recht gut in der Welt eingerichtet. In den Kirchen, in unseren Breiten, ist nur selten etwas von überschäumender Freude im Glauben zu erkennen. Natürlich kennen wir die frohe Botschaft immer noch. Aber wir haben uns schon sehr an diese Botschaft gewöhnt. Und wie bei vielen Dingen im Leben, an die man sich gewöhnt hat, sie scheinen an Bedeutung dadurch zu verlieren. Die frohe Botschaft ist selbstverständlich für uns geworden. Dabei ist sie alles andere als selbstverständlich. Sie ist aufregend, umwerfend und begeisternd. Die Frage ist nur, wie und wann wird uns das wieder klar? Am meisten begeistert sind ja oft diejenigen, die neu zum Glauben gekommen sind. Für sie ist alles noch frisch und aufregend. Sie sind ergriffen von der neuen Gemeinschaft mit Gott und wollen ihre Erfahrungen mit Jesus gern weitersagen. Deswegen erinnert der Hebräerbrief auch an die erste Zeit im Glauben. Nachdem ihr erleuchtet wart, heißt es hier. Ja, eigentlich sind wir doch alle erleuchtet durch das Wort Gottes. Sonst wären wir auch nicht hier, sonst würden wir gar keinen Gottesdienst gemeinsam feiern. Gott hat uns irgendwann mal angesprochen und erreicht. Uns ist ein Licht aufgegangen darüber, was er in unserem Leben bedeuten kann und bedeuten will. Wir sind erleuchtet, aber wir strahlen oft so wenig. Darum tut es uns gut, an unseren Anfang zu denken. Auch an unseren ganz persönlichen Anfang im Glauben. Ich weiß nicht, wer sich jetzt für einen Moment mal zurückerinnern möchte, wie das so war. Wie bist du zum Glauben gekommen? Wie sind Sie zum Glauben an Jesus gekommen? Und wie war es damals, als alles noch frisch und begeistert war? Bei mir ist das im letzten Sommer 43 Jahre her gewesen, dass ich zu Jesus gefunden habe. So lange ist nämlich die Irland-Freizeit mit Pfarrer Schlotthoff schon her, die meinem Leben eine ganz neue Richtung, ein neues Ziel gegeben hat. Wie gut habe ich mich damals gefühlt in der neuen Gemeinschaft mit Gott und in der Gemeinschaft mit den Schwestern und Brüdern in Holsterhausen. Wie befreiend und wie beglückend war das, einen Ankerpunkt für mein Leben gefunden zu haben. Und wie zweitrangig wurde alles andere. So etwas Ähnliches haben wahrscheinlich viele von uns erfahren. Vielleicht auch auf einer Freizeit, vielleicht während einer Evangelisation oder bei einem Glaubenskurs, wie auch immer. So eine persönliche Erfahrung, eine Erfahrung der Begegnung mit Gott und der Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern, hatten auch die ersten Leser des Hebräerbriefes gemacht. Und damals waren sie alles andere als träge im Glauben. Sie waren bestimmt nicht schwerhörig für die frohe Botschaft. Meine zweite Überschrift: Glaube darf etwas kosten. Glaube darf etwas kosten. Für die ersten Christen war es nicht ungefährlich, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. Ihr habt einen großen Kampf des Leidens erduldet, lesen wir über sie. Die anderen haben sich lustig gemacht über sie, haben die Christen, modern gesprochen, ausgegrenzt. Aber es ging noch weiter. Das Christsein hat für diese Menschen wirklich ganz ernsthafte Folgen gehabt, hat sie etwas gekostet. Manche wurden ins Gefängnis geworfen, einigen wurde ihr Hab und Gut einfach abgenommen. Sie haben für ihr Bekenntnis zu Jesus Christus viel aufs Spiel gesetzt, aber sie haben es getan. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, lesen wir im Hebräerbrief. Damals durfte der Glaube noch etwas kosten. Vielleicht war der Glaube diesen Christen damals auch besonders kostbar, weil er sie eben etwas gekostet hat. Die Entscheidung dafür, Christ zu sein, darf mich doch etwas kosten. Die darf mir doch ruhig etwas abverlangen. Ich frage mich manchmal, wie das heute in unserer Kirche ist. Inwiefern wir uns noch trauen, den Menschen, wenn es um den Glauben geht und die Nachfolge Jesu, etwas abzuverlangen. Nicht nur die Kollekte im Gottesdienst oder die Spende für einen guten, wohltätigen Zweck. Um die Menschen nicht zu verlieren, wie es oft heißt, haben wir ja ein sehr, sehr weites Herz entwickelt. Im Prinzip kann jeder dazugehören. Und vielleicht ist deswegen die Kirche auch vielen so herzlich egal. Wir alle kennen das Sprichwort, was nichts kostet, taugt auch nichts. Ich möchte das heute einmal auf den Glauben an Gott, an Jesus Christus anwenden. Vielleicht ist das so die Botschaft, die wir ungewollt und unausgesprochen manchmal rüberbringen. Dazu kommt noch, für die Menschen in unserem Teil Deutschlands hat sich die Zugehörigkeit zur Kirche ja tatsächlich irgendwie mehr oder weniger von selbst ergeben. Durch die Taufe als Kind, ungefragt und ohne eigene Entscheidung sind viele in die Kirche gekommen. Ja, und ganz viele interessieren sich übers Jahr gesehen auch sehr wenig über das, was in ihrer Gemeinde oder in anderen Gemeinden läuft. Einmal im Jahr ist die Kirche rappelvoll. An Heiligabend hatten wir auch wieder Heiligabend in den Familiengottesdiensten ganz besonders volles Haus. Und ich will mich darüber auch wirklich nicht beschweren. Im Gegenteil, aus meiner Sicht ist es immer noch jedes Mal neu eine Chance, den Besuchern die frohe Botschaft nahezubringen und zu hoffen, dass es dann in diesem Jahr auch Früchte trägt und bleibt. Ich möchte diese Hoffnung jedenfalls nicht aufgeben. Zum Glück, oder besser gesagt, Gott sei Dank, gibt es aber nicht nur diese seltenen Gäste in unseren Gemeinden und in der Gemeinschaft mit Gott, sondern es gibt auch eine ganze Reihe von Menschen, die es ernst meinen mit ihrem Glauben an Jesus Christus. Und viele dieser Menschen, dieser Schwestern und Brüder, bringen sich engagiert mit ihren Gaben und Fähigkeiten in der Gemeinde ein. Und das ist gut so. Und das hat auch einen ganz tiefen Grund. Nicht nur, dass die Menschen da Lust und Spaß dran haben. Der Hebräerbrief sagt, ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Das ist das Leben mit Gott, über das ein Lied sagt, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Und du gibst nicht nur ein wenig. Herr, die Fülle ist bei dir. Du gibst das Leben, das sich lohnt. Ein Leben, das über all unsere Begrenzungen und Beschränkungen hinausgeht. Ein Leben mit einer ewigen Qualität. Davon ist hier die Rede. Ein Leben, dessen Anfang wir schon hier und jetzt erfahren dürfen. Und aus dieser Glaubensgewissheit heraus werden Christen bereit, anderes dran zu geben, ohne dass ihnen wirklich etwas fehlt. Sie sind bereit, etwas zu riskieren, weil sie wissen, worauf es eigentlich ankommt. Das ist das, was Gott uns schenkt. Ein Zuhause bei ihm, schon hier und jetzt, und eine Wohnung im Himmel über dieses Leben hinaus. Solche Gewissheit des Glaubens kann aber keiner selbst machen. Wir können uns das nicht selber geben. Diese Gewissheit ist ein Geschenk Gottes, das er uns durch seinen Geist macht. Aber weil es ein Geschenk Gottes ist, kann uns das auch kein Mensch nehmen. Und deshalb sollen auch wir es nicht wegwerfen, sondern von ganzem Herzen daran festhalten. Kommt zum letzten Abschnitt. Es lohnt sich. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Unser Predigttext sagt, unser Vertrauen gegenüber Gott und seinem Sohn Jesus Christus hat eine große Belohnung. Belohnung, dieses Wort steht im gesamten Neuen Testament übrigens nur an dieser einen Stelle hier, eben im Hebräerbrief. Und Belohnung, das klingt nach etwas, das wir uns verdienen können. Für uns Christen läuten da schnell die theologischen Alarmglocken. Vor Gott können wir uns doch nichts verdienen. Das ist auch absolut richtig, wenn es um unsere Rechtfertigung vor Gott geht. Aus Gnade sind wir gerettet durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Retter und Heiland. Das ist absolut richtig. Darum verstehe ich den Gedanken von der Belohnung hier so. Es lohnt sich, frei und offen zu unserem Glauben zu stehen, denn das, was damit verbunden ist, die Erfahrungen, die wir damit machen können, zeigen uns, wie sehr wir auf Gott angewiesen sind, selbst bei unserem Bekenntnis und Zeugnis. Wir sehen natürlich, wie vieles in der Welt unserem Vertrauen auf Gott widerspricht. Das sollten wir ganz ehrlich so aussprechen und kein Geheimnis draus machen. Vieles widerspricht dem, woran wir glauben. Es deutet oft nur erschreckend wenig darauf hin, dass es einen liebenden Vater im Himmel gibt. Grausame Schicksale, schwere Krankheiten, himmelschreiende Ungerechtigkeiten. Trotzdem bekennen wir uns zu unserem Glauben an Gott und Jesus Christus. Wir vertrauen dennoch, um es mit Worten des Psalms 73 zu sagen, dennoch, trotz dieser Dinge, die wir erleben und erfahren und die schwer sind, trotz mancher Zweifel, bleibe ich stets an dir. Wir vertrauen dennoch darauf, dass Gott da ist und dass wir ihm überhaupt nicht egal sind. Aber damit begeben wir uns als Christen in eine enorme Spannung. Aber es lohnt sich, diese Spannung zwischen unserem Vertrauen auf Gott und den trotzdem manchmal bedrückenden Erfahrungen auszuhalten. Denn auf diese Weise erleben wir, wie sehr wir auf Gott angewiesen sind. Auf diese Weise erleben wir, wie sehr wir die Nähe Gottes und seine Kraft brauchen. Und wir brauchen Geduld, sagt uns der Hebräerbrief, um diesen Widerspruch auszuhalten. Wir wissen aber, woraufhin wir leben. Wir haben eine Perspektive mit Gott an der Seite schon jetzt und über dieses Leben hinaus. Und darum ist unsere Geduld, die wir zwar brauchen, kein resigniertes Erdulden, so nach dem Motto, was soll's, wir können ja sowieso nichts machen. Es ist eine hoffnungsvolle Geduld mit dem Gedanken verbunden, es wird sich einmal alles zum Guten ändern. Zum Schluss, wir sind aber nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Und dieses die Seele erretten möchte ich gleichsetzen mit der Formulierung, das ewige Leben empfangen. Dieser Satz ist wohl der schwierigste Vers in unserem Text und ich habe zwischendurch überlegt, ob ich ihn nicht weglasse. Aber das wäre nicht in Ordnung. Und so habe ich mir weiter Gedanken über diesen Satz und seine Bedeutung gemacht. Und mir ist deutlich geworden, dass was beim ersten Hinhören wie eine Drohung wirken könnte. Wir sind aber nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten, was wie eine Drohung verstanden werden könnte, ist ein Zuspruch. Wir werden eingeladen, das, was uns geschenkt ist, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, nicht zurückzuweisen. Wir werden ermutigt, unseren Glauben nicht hinten anzustellen. So eine Tendenz war bei den ersten Adressaten des Hebräerbriefes nämlich festzustellen. Sie wollten nicht um ihres Glaubens willen ihr Ansehen, ihre Karriere oder ihren Besitz gefährden. Um im Beruf voranzukommen, haben sie gegen das Gebot Gottes verstoßen. Um nicht anzuecken, war es ihnen ganz recht, wenn keiner ihr Christsein überhaupt bemerkte. Und dazu sagt der Hebräerbrief ganz deutlich, das lohnt sich nicht. Aber das Leben mit Gott ist ein so großer Schatz, dafür sollten wir durchaus was riskieren. Zu Anfang unserer persönlichen Geschichte mit Gott war das wahrscheinlich vielen von uns klar. Aber es wäre schade, wenn wir das, was wir am Anfang unseres Glaubens erlebt haben, im Nachhinein als Schwärmerei abtun würden. So wichtig es sein mag, manchmal sein mag, alte Zöpfe abzuschneiden. Es wäre fatal, wenn wir die Erinnerung an unsere frühe Zeiten des Glaubens ablegen würden. Es wäre fatal, wenn wir uns von unserer ersten Begeisterung für Jesus distanzieren würden. Das Gegenteil soll und darf es sein. Und deshalb der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.